der Herzgesundheit sowie Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Primärprävention stärken, evidenzbasierte Gesundheitsversorgung erhalten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich warte noch einen kleinen Moment. Herr Kollege Lauterbach, dass man Sie jetzt nahezu allein lässt auf der Regierungsbank, das ist natürlich auch fatal. Nahezu, habe ich gesagt, nahezu. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach, das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dankbar, dass wir dieses wichtige Gesetz heute einbringen dürfen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland eine große Last für die Menschen. Sie sind mitbestimmend für die Tatsache, dass wir in Deutschland eine geringe Lebenserwartung haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wir haben die niedrigste Lebenserwartung in Westeuropa. Ob das jetzt Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Holland ist, Belgien, all diese Länder haben eine höhere Lebenserwartung als wir. Wir haben gleichzeitig das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Und diese Kombination, eine schlechte Lebenserwartung und einen sehr hohen Kostenfaktor, das ist wesentlich damit in Zusammenhang zu bringen, dass wir bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Risikofaktoren nicht so gut sind. Bei einer neueren Studie des sogenannten Commonwealth Fund, also einer Organisation, die Gesundheitssysteme systematisch miteinander vergleicht, wurden 10 Länder verglichen, und Deutschland lag bei der Qualität am nur 9. Platz. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Wichtig war auch hier der Mangel an Vorbeugemedizin, und wir müssen hier etwas machen. Daher bewertet die Deutsche Kardiologische Gesellschaft dieses Gesetz als ein sehr wichtiges Gesetz. Mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich aus der Stellungnahme in der Anhörung: Die schlechte Prognose von kardiovaskulären Erkrankungen insgesamt und die in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hohe kardiovaskuläre Mortalität machen diese Initiative zu einem der wichtigsten politischen Vorhaben der letzten Jahrzehnte, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit in Deutschland zu verbessern. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Wir haben mit Risikofaktoren zu kämpfen. Hochdruck, ein Risikofaktor für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Demenz. Hohe LDL-Cholesterinwerte, Risikofaktor für Herzinfarkte, Schlaganfälle, auch für Demenz, sogar für Alzheimer'sche Demenz. Diabetes, Risikofaktor für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Demenz. Tabakkonsum, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Demenz, aber auch Krebserkrankungen. Übergewicht ein Risikofaktor für alle genannten Gesundheitsfolgen. Daher ist dieses Gesetz von größter Bedeutung. Ein ähnliches Screening-Programm, Vorsorgeprogramm in der Früherkennung, wurde vor etwa 10 Jahren in England vorbereitet und umgesetzt und hat dort tatsächlich die Sterblichkeit an den genannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich gesenkt und ist ein Erfolg. Wir befinden uns hier fest auf dem Boden der sogenannten evidenzbasierten Medizin. Das heißt, die Empfehlungen, die hier in dem aufsuchenden Verfahren umgesetzt werden, sind entwickelt durch die Fachgesellschaften, werden dann aber in bewährter Art und Weise durch den gemeinsamen Bundesausschuss in einer evidenzbasierten Richtlinie umgesetzt. Das Gesetz bringt somit zusammen den wissenschaftlichen Sachverstand und die bewährten Verfahren der Selbstverwaltung in der evidenzbasierten Medizin, um auch eine möglichst große Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Bevölkerung zu erreichen. Besonders wichtig scheint mir der Hinweis, dass wir hier auch Kindern helfen. Denn es klingt zunächst einmal falsch, wenn Kinder schon im Alter von 7, 8 oder vielleicht 10 Jahren cholesterinsenkende Medikamente nehmen. Das klingt zunächst einmal nach einem großen Fehler. Wenn die Kinder sich bewegen würden, dann ging es doch auch. Aber die Kinder die so erhöhte Cholesterinwerte haben, ob sie sich viel bewegen oder wenig bewegen, haben im Alter von 25 Jahren die Gefäße von 70 oder 80-Jährigen und häufig mit 30 schon Schlaganfälle oder Infarkte. Somit müssen wir hier zusammenstehen. Nicht alles, was plausibel ist, ist richtig, aber das, was wissenschaftlich gesichert ist, das ist immer richtig. Und an diesen Kriterien werden wir uns hier orientieren. Ich freue mich auf die bewährte gute Beratung in der Ampel und bitte Sie, dieses Gesetz entsprechend zu begleiten. Danke.
Vielen Dank. Nächster Redner ist Dietrich Mohnstadt für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren! Wir beraten heute das sogenannte gesunde Herzgesetz. Um es auf den Punkt zu bringen, Herr Minister, dieses Gesetz ist überflüssig. Es ist das absolut falsche Instrument. Wir brauchen die Stärkung, Ausweitung und Festigung bereits bewährter Präventionsprogramme. Stattdessen sollen neue Gesetze wie das GAG eingeführt werden. Dieser Vorstoß ist teuer und unnötig. Das gesunde Herzgesetz ist nichts weiter als ein hektischer Aktionismus des Gesundheitsministers, der die Statistiken zur Herzgesundheit vernommen hat, die hat er uns ja heute noch mal nahegebracht, und meint, mit einem Rezept aus Massenscreenings, Medikamenten und Eingriffen in ärztliche Entscheidungsfreiheit Abhilfe schaffen zu können. Aber dieses Konzept, meine Damen und Herren, sorgt nur für Kopfschütteln. Bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Krankenkassen, bei den Sportvereinen und bei den Versicherten. Die Wahrheit ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen überwiegend durch vermeidbare Faktoren wie Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Rauchen. Doch anstatt hier mit Präventionsarbeit anzusetzen, setzt das GAG auf ausgabenintensive, flächendeckende Untersuchungen und die Verschreibung von Statinen, selbst bei Bevölkerungsgruppen, die davon kaum profitieren. Es entsteht der fatale Eindruck, dass eine gesunde Lebensweise durch Medikamente ersetzt werden soll, ein Ansatz, der den Grundsätzen der wissenschaftlich fundierten Medizin, und die, Herr Minister, sind Ihnen ja sonst besonders wichtig, absolut widerspricht. Meine Damen und Herren, das GAG ist nicht nur realitätsfern, sondern bindet auch immense Mittel, die besser in bewährte Präventionsmaßnahmen investiert wären. Um die über 40 Millionen jährlich aufzubringen, die für die flächendeckenden Screenings und Medikamente anfallen, werden Präventionsgelder gekürzt. Es ist aber unerlässlich, dass die Förderung zertifizierter Präventionskurse durch die Krankenkassen nach § 20 SGB V bestehen bleiben muss. Sie darf nicht gestrichen werden. Mit dem Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit haben DOSB und Bundesärztekammer in über 85.000 Sportvereinen erfolgreiche Angebote geschaffen, die einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten. Hierdurch werden zusätzliche Effekte nach den Präventionskursen gehebelt, die für die Präventionsarbeit unverzichtbar sind. Mittel werden also direkt aus den Bereichen abgezogen, die tatsächlich langfristig die Gesundheit der Menschen fördern sollen und in der Vergangenheit gefördert haben. Dies gilt auch zum Beispiel für die vor über 4 Jahren verabschiedete nationale Diabetesstrategie. Bis heute ist sie nicht umgesetzt worden, Herr Minister. Meine Damen und Herren, wir als CDU-CSU-Fraktion stehen für eine Prävention, die die Menschen befähigt, nicht mit Medikamenten vollstopft. Wir fordern die frühzeitige Gesundheitsbildung an Schulen, die Kinder gesunde Lebensweisen von Anfang an vermittelt. Wir fordern die Förderung von Eigenverantwortung durch Programme zu Bewegung, Ernährung und einem gesunden Verhalten, also die Befähigung zum eigenen Gesundheitsmanager in allen Lebensphasen. Wir fordern den Respekt für die ärztliche Autonomie statt staatlicher Überregulierung und Staatsmedizin. Wir fordern den Erhalt und Ausbau bewährter Präventionsmaßnahmen durch Krankenkassen und Sportvereine, die echte Effekte erzielen. Unser Antrag hat zum Ziel, dieses Gesetz fallen zu lassen und eine echte, evidenzbasierte Präventionsstrategie zu entwickeln, die die Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirksam bekämpfen. Denn nur eine nachhaltige Präventionspolitik wird unser Gesundheitssystem entlasten und die Gesundheit der Menschen in Deutschland langfristig stärken. Meine Damen und Herren, dieses gesunde Herzgesetz wird weder die Gesundheit stärken noch die kardiovaskulären Todeszahlen senken. Es bringt vor allen Dingen eins: mehr Kosten und kaum Nutzen. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist Johannes Wagner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, lieber Herr Mohnstadt, Ihre Rede und Ihrem persönlichen Engagement aller Ehren, aber die Union hat wirklich, was Ernährungswende und Verkehrswende angeht, in den letzten Jahrzehnten nur blockiert. Also da den Ball flach halten, kann man wirklich nur sagen. Aber wir kommen zum Thema, ein ernstes Thema. Alle 90 Sekunden stirbt in Deutschland ein Mensch vorzeitig an den Folgen einer Herzerkrankung. Doppelt so oft wie an Krebs. Und hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal. Die geliebten Großeltern, der Vater in der Blüte seines Lebens und die Freundin, die wir vermissen. Doch viele dieser Schicksale und auch die enorme Belastung für unser Gesundheitssystem wären vermeidbar durch kluge Prävention, die Leben rettet. Dafür brauchen wir ein starkes Gerüst, ein Haus der Gesundheit, das uns alle schützt. Dieses Haus ruht auf den drei Säulen der Prävention, der Vorsorge, der Früherkennung und der Nachsorge. Die erste Säule schützt uns, bevor Krankheiten überhaupt erst entstehen. Die zweite hilft, sie früh zu erkennen, wenn sie schon entstanden sind. Und die dritte bewahrt uns vor Spätfolgen. Nur gemeinsam halten diese drei Säulen das Haus der Gesundheit aufrecht. Gerade für die Herzgesundheit ist die Primärprävention, also die Vorsorge, unerlässlich. 70% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wären vermeidbar. Alleine durch einen gesunden Lebensstil. Wie wir essen, ob wir uns bewegen, rauchen oder Alkohol trinken, das alles hat großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Deshalb haben wir Grüne uns im Koalitionsvertrag für ein neues Präventionsgesetz stark gemacht. Nun wurde mit dem Gesunde-Herz-Gesetz von Minister Lauterbach ein erster Baustein gelegt. Das ist ein guter Anfang, aber ein Baustein alleine reicht nicht für ein ganzes Haus. Der aktuelle Gesetzentwurf setzt Schwerpunkte auf Früherkennung und Nachsorge. Und es stimmt, eine frühe Diagnose kann Leben retten. Doch es darf nie heißen, Nachsorge statt Vorsorge. Alle Säulen müssen zusammen stark sein, sonst riskieren wir, dass das Haus einstürzt. Es ist unsere Verantwortung, dass das GAG so gestaltet wird, dass es diese Balance wahrt. Deshalb werden wir es im parlamentarischen Verfahren weiter verbessern. Prävention muss allen aktuellen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Das gilt für bestehende Programme und auch für neue Ansätze. Und natürlich müssen wir auch die Expertise der Verbände und Expertinnen und Experten anhören. Und wir müssen noch weitergehen. Damit das Haus der Gesundheit stabil steht, braucht es ein starkes Fundament. Gesunde Lebensumstände. Eine Umgebung, die Kinder schützt, die Bewegung fördert und gesunde Ernährung erleichtert. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns das Haus der Gesundheit daher gemeinsam Stein für Stein weiterbauen, das Fundament festigen und alle Säulen der Prävention stärken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das Wort erhält Dr. Christina Baum für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Lauterbach verspricht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Früherkennung und Medikamente in den Griff zu bekommen. Seine Einschätzung widerspricht jedoch diametral denen vieler Fachgremien, wie deren Stellungnahmen zeigten. Nach Einschätzung des AOK-Bundesverbandes beispielsweise werden durch dieses Gesetz vor allem durch die vorgesehene Ausweitung der strukturierten Behandlungsprogramme, kurz DMP genannt, durch Ausweitung dieser Programme auf Risikopatienten erhebliche beitragsrelevante Kosten entstehen, ohne dass für die Versicherten auch nur ansatzweise ein Mehrnutzen erkennbar wird. Andere Gesundheitsakteure stellen die wissenschaftliche Grundlage dieses Gesetzes in Frage, insbesondere die vorgesehene Früherkennung von Fettstoffwechselstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Diese Früherkennung soll letztendlich dazu führen, dass schon Kindern cholesterinsenkende Medikamente verschrieben werden sollen. Für mich ist das eine extrem gefährliche Gesundheitspolitik. Anstatt eine aktive Präventionsstrategie zu fördern, die Bewegung und Sport, gesunde Ernährung und Aufklärung umfasst, sollen Risikofaktoren medikamentös unter Kontrolle gebracht werden, und das alles ohne wissenschaftlich gesicherte Evidenz. Wie fast immer unter Herrn Lauterbachs Amtszeit werden die Nutznießer insbesondere die Pharmakonzerne sein, denn schließlich definiert dieses Gesetz eine neue Gruppe von Kranken, die nun durch Früherkennung erfasst und durch Einnahme von Medikamenten zu lebenslangen Dauerpatienten gemacht werden sollen. Dieses Vorgehen kennen wir schon aus der Corona-Zeit. Durch massenhafte, völlig ungeeignete PCR-Tests wurden symptomlose Patienten zu Kranken umdefiniert und ihnen dann die Geninjektion als Heilsbringer aufgezwungen. Doch genau diese flächendeckende sogenannte Corona-Impfung ist eine der Hauptursachen für den starken Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit 2021. Warum wird dieser Zusammenhang von Herrn Lauterbach und der Bundesregierung so konsequent verschwiegen? Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Ursachen für ihre Erkrankung verantwortlich sind. Die Patienten wünschen eine Heilung ihrer Erkrankung. Das setzt eine fundierte Ursachenforschung voraus und nicht nur eine symptomatische Pillenbehandlung, die sie zu Dauerpatienten macht. Zudem ignoriert dieses Gesetz den bestehenden massiven Personalmangel und schafft neue Belastungen in einem bereits völlig überlasteten System. Mehr als 60.000 Pflegekräfte und Ärzte fehlen aktuell. Wie sollen da noch weitere Programme für Herz-Kreislauf-Checks gestemmt werden? Die Regierung sollte zunächst strukturelle Herausforderungen und Personalknappheit angehen, bevor sie per Gesetz neue Verpflichtungen schafft, die das bestehende System zusätzlich belasten werden. Statt weiterer Vorschriften und Regularien fordern wir eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung und vor allem eine ehrliche Auseinandersetzung mit den wahren Ursachen der gehäuften Herzerkrankungen. Als AfD teilen wir die Ansicht des Verbandes der Ersatzkassen. Wir halten das Gesetz für überflüssig, im Übrigen wie die meisten anderen Gesetze auch, die diese Regierung in den letzten 3 Jahren auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor eine der größten Herausforderungen für unser Gesundheitswesen. Wie schon in den Vorjahren sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit fast 34% die häufigste Todesursache, noch vor den Krebserkrankungen. Auch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland bei der durchschnittlichen Lebenserwartung hinterher. Ich finde, das ist ein Zustand, den wir auf jeden Fall verbessern müssen. Gerade im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Defizite in der Prävention, in der Diagnose und in der Therapie erkennbar. Dementsprechend ist es nur folgerichtig, dass wir heute ein Gesetz debattieren, das zum Ziel hat, die alarmierende Situation der Herzgesundheit in Deutschland langfristig zu verbessern. Ursachen für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind teilweise durch einen gesunden Lebensstil beeinflussbar, wurde schon gesagt. Wird dieser Lebensstil verbessert, sinkt ebenfalls das Risiko für Diabetes und Bluthochdruck, was zusätzlich einen positiven Effekt auf das Verhindern von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Jedoch zeigt sich, dass ausschließlich verhaltenspräventive Maßnahmen für eine starke Herzgesundheit nicht ausreichend sind. Daher ist ein umfassender Ansatz nötig, der verschiedene evidenzbasierte Präventionsmaßnahmen miteinander kombiniert. Was soll sich also in Zukunft ändern? Nun, wir werden Früherkennungsmaßnahmen einführen, um Risikogruppen rechtzeitig zu erkennen. Dabei richtet sich die Früherkennung neben den Erwachsenen auch ganz gezielt an Kinder und Jugendliche. So wird im Gesundes-Herz-Gesetz eine Früherkennung auf familiär bedingte Fettstoffwechselerkrankungen im Kindesalter eingeführt. Denn Fettstoffwechselerkrankungen können bereits im mittleren Lebensalter, wenn sie nämlich bei den Kindern schon vorliegen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und schwere Schädigungen verursachen. Aktuell ist die Diagnostik familiärer Fettstoffwechselstörungen in Deutschland unzureichend, meine Damen und Herren. Die Fachgesellschaften gehen davon aus, dass nur 5 von 100 Betroffenen diagnostiziert werden. Ich sage Ihnen, das ist ein unhaltbarer Zustand, und deswegen müssen wir ihn mit diesem Gesetz ändern, meine Damen und Herren. Künftig kann das vom Kinderarzt durchgeführte Screening frühzeitig eine familiäre Fettstoffwechselerkrankung feststellen. Mit einer adäquaten, leitliniengerechten Therapie wird so langfristig dann die Herzgesundheit bei diesen Kindern gestärkt, und Betroffene, und das muss man auch mal klar sagen, können bis zu 15 Jahre länger leben, wenn diese familiäre Erkrankung rechtzeitig erkannt wird. Ja, meine Damen und Herren, des Weiteren werden Jugendliche gezielt angesprochen und über herzgesundheitliches Risikoverhalten aufgeklärt. Auch Erwachsene erhalten die Möglichkeit für Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen. Ziel der Checks-up ist es eben auch, gesundheitliche Probleme, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen, frühzeitig zu erkennen und damit auch rechtzeitig eingreifen zu können. Das ist Inhalt dieses Gesundes-Herz-Gesetzes. Zum Abschluss möchte ich noch einen Ansatz nennen, der bisher im Gesunden-Herz-Gesetz meines Erachtens noch zu kurz kommt, und das ist die Zahnmedizin. Denn nach der Studienlage erhöht eine unbehandelte schwere Zahnfleischerkrankung, also eine sogenannte Parodontitis, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm. Daher sollten unseres Erachtens Zahnärzte in das Gesundes-Herz-Gesetz mit einbezogen werden und Patienten mit schwerer Parodontitis über ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen informieren. Und als letzten Punkt, zu guter Letzt, müssten bei der Stärkung der Herzgesundheit auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede mit bedacht werden. Denn Frauen kurz vor der Menopause entwickeln durch den sinkenden Östrogenspiegel ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und gerade für die altersspezifischen Check-ups müssen daher Geschlechtsunterschiede in der Medizin berücksichtigt werden. Denn wir wollen doch Frauen- und Männerherzen gleichzeitig schützen, meine Damen und Herren. Und das sind diese beiden Punkte, Zahnmedizin und geschlechtsspezifische Check-ups, die ich gerne im Laufe des weiteren Verfahrens noch einbringen würde. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und möchte noch einmal sagen, dass wir hier ein gutes Gesetz auf den Weg bringen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Georg Kippels für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Lauterbach, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei den gesundheitspolitischen Gesetzen stehen wir leider immer wieder vor demselben Szenario. Es ist ein wichtiges Thema identifiziert. Es ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil ein Bedarf besteht. Aber dann im nächsten Atemzug stellt man fest, dass der falsche Weg beschritten wird und von der ersten Minute eine vehemente Welle der Kritik ausgesprochen wird. Und der vierte Punkt, der an dieser Stelle wieder festzustellen ist, es fehlt an der notwendigen Finanzierung für die Durchführung des Gedankens. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein weit verbreitetes Phänomen, eine Volkskrankheit. Sie sind sehr häufig tödlich, und damit ist es ausnahmslos ein wichtiges Thema. Es sollte aber nicht ganz unerwähnt bleiben, dass wir auch in der Vergangenheit eine positive Entwicklung haben. Im Jahre 2022 starben noch durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 216.944 Menschen. 2021 waren es etwas weniger, 205.581, aber der langfristige Trend war positiv. Die Herzinfarkttoten zwischen 2010 und 2022 nahmen bei den Männern um 26% und bei den Frauen um 33% ab. Mit dem jetzigen Gesetz ist ein Strategiewechsel beabsichtigt. Wir gehen weg von der starken Primärprävention und setzen nun auf die Sekundärprävention. Also weg von der Verhaltens- und Verhältnisprävention hin zu medizinischen Interventionen. Das ist eindeutig das falsche Signal. Und wir müssen auch die versorgungsfernen Bevölkerungsschichten erreichen. Und das ist mit entsprechenden Behandlungsmethoden definitiv nicht der Fall. Und das Wichtigste, was in dieser Diskussion berücksichtigt werden muss, wir zerstören durch das Verschieben der Finanzmittel bewährte Strukturen. Es ist eben schon genannt worden, 59.000 Kurse im Rahmen der Verhältnisprävention von 30.000 Sportvereinen werden ersatzlos wegfallen, weil einfach die Mittel fehlen. Das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Und in diesem Zusammenhang, so glaube ich es jedenfalls, haben auch uns alle das Schreiben der Krankenkassen, der 6 Krankenkassen erreicht, in denen vor diesem Prozess, vor dieser Zerstörung bestehender Strukturen massiv gewarnt wird. Wir sollten auf alle drei Säulen, insofern, lieber Kollege Wagner, gebe ich Ihnen gerne recht, nebeneinander setzen. Im Moment entsteht ein Schieferturm von Pisa und er droht umzustürzen. Lassen Sie uns diese bewährten Methoden mit neuen Methoden der Untersuchung und des Screenings nebeneinander vorgehen. Aber das setzt voraus, dass alle diese Säulen auch auskömmlich finanziert werden. Und das ist im Augenblick überhaupt nicht abzusehen. Wir haben ein wichtiges Thema in der Beratung. Wir werden uns mit Sicherheit intensiv da beschäftigen. Aber erlauben Sie mir eine Bemerkung, Herr Minister. Sie sind der Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland und nicht der Hausarzt eines jeden Bürgers und Bürgerinnen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Die nächste Rednerin ist Nezahat Baradari für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, es wurden bereits sehr viele Argumente hier ausgetauscht, aber ich möchte trotzdem Sie noch einmal unterstreichen. Kein Land der Europäischen Union gibt einen so großen Anteil des Bruttoinlandsproduktes für sein Gesundheitssystem aus wie Deutschland. 2022 waren es 12,6%. Ein gutes Gesundheitssystem kostet Geld. Und allen Unkenrufen zum Trotz muss man eines festhalten. Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten und leistungsfähigsten der Welt. Dennoch dürfen wir nicht verschweigen, dass in Deutschland die Lebenserwartung niedriger ist als in anderen europäischen Ländern, obwohl wir pro Kopf mehr Geld ausgeben. Deutschland liegt hier gerade einmal im Mittelfeld. Die Ursachenforschung zeigt uns, dass die Todesursache Nummer 1 in Deutschland Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Trotz unseres verabschiedeten Präventionsgesetzes aus dem Jahr 2015, also 9 Jahre später, müssen wir aber konstatieren, die Maßnahmen sind ganz offensichtlich nicht ausreichend. Wir müssen neue Wege gehen. Diese beschreiten wir mit dem Gesunde-Herz-Gesetz sogar von Kindesbeinen an. Als Kinder- und Jugendärztin weiß ich, wie wichtig Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen sind. Mit der Einführung eines Screenings auf familiäre Hypercholesterinämie für Kinder ab dem 5. Lebensjahr erfassen wir auch Altersgruppen, die bisher durchs Raster gefallen sind. Denn genau diese Gruppe braucht ab der Diagnosestellung Statine natürlich neben gesunder Ernährung und ausreichender Bewegung. Dies ist ein Meilenstein der Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Sinne der Sekundärprävention. Auch bei Erwachsenen soll es Screeningsangebote auf Hypercholesterinämie im Alter von 25, 40 und 50 Jahren geben. Damit können wir den Kreis der Betroffenen mit einer Hyperlipidämie präzise erfassen. Angelehnt an aktuelle Studien können Ärzte so evidenzbasiert Statine auch für Erwachsene aufschreiben, um die Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken und natürlich auch noch weitere Empfehlungen zu geben. Wir alle wissen, dass Rauchen und Alkoholkonsum große Risikofaktoren sind. Unsere bisherige Strategie beispielsweise bei der Rauchentwöhnung geht ganz offensichtlich nicht auf. Deshalb ist ein weiterer Baustein des Gesetzes, dass bei jedem Raucher die Kosten der Rauchentwöhnung erstattet werden. Auch hier bestreiten wir neue Wege. Jeder Raucher, der medikamentös oder auf andere Weise dem Rauchen abschwört, verlängert damit nicht nur individuell sein Leben, sondern spart dem Gesundheitssystem auch erhebliche Kosten. Zusätzlich werden strukturierte Behandlungsprogramme, kurz DMPs, zur Behandlung chronisch Kranker verpflichtend gemacht. Darauf wird mein geschätzter Kollege Herbert Wollmann noch weiter eingehen. Im Vorfeld, das muss man aber auch sagen, gab es angefangen vom Olympischen Sportbund bis zu den Kreissportbünden Kritik, auch in meinem Wahlkreis im Sauerland. Diese Kritik nehme ich sehr ernst. Im anstehenden parlamentarischen Verfahren werden wir uns mit einzelnen Aspekten, vor allem mit den Präventionsangeboten der Kassen nach § 20 SGB V, auf die das Gesetz erheblichen Einfluss nimmt, noch einmal intensiv beschäftigen. Auch die psychisch-mentale Gesundheit und ihre Auswirkungen auf das Herz sowie geschlechtersensible Diagnostik und Therapie sind weitere wichtige Aspekte, die es noch näher auszuführen gilt. Frauenherzen schlagen nämlich anders. Meine Rede ist zu Ende, aber ich möchte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal aufmerksam machen. Freitag findet mit der Charité zusammen ein Angebot statt. Da können Sie kommen, Ihren Blutdruck messen lassen, Blut abnehmen lassen, ein EKG und auch Ihr BMI hoffentlich bestimmen lassen. Auch das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Prävention. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass ich das noch sagen durfte.
Und die nächste Rednerin ist Katrin Vogler für die Gruppe Die Linke.
Verehrte Frau Präsidentin, schön, Sie da oben sitzen zu sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, gesundes Herzgesetz, das klingt ja mal wieder richtig vielversprechend. Es ist dringend nötig, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekämpfen, ihre Entstehung zu verhindern und insbesondere die erschreckend hohe Sterblichkeit vor allem unter ärmeren Menschen zu senken. Doch was schlägt der Gesundheitsminister konkret vor? Mehr Pillen, mehr fragwürdige Eingriffe und das alles auf Kosten der Prävention. Und ich frage mich doch, ob vielleicht irgendwelche Aliens Herrn Lauterbach gegen eine Kopie ausgetauscht haben. Der gleiche Herr Lauterbach, der uns während der Pandemie gebetsmühlenartig den Wert der Wissenschaft für die Politik erklärt hat, ignoriert nun sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse und denkt sich selbst aus, was helfen könnte. Auf einmal setzt er auf Maßnahmen, die unter Forschenden, diplomatisch formuliert, nicht konsensfähig sind. Und als wäre das nicht genug, sollen diese medizinischen Maßnahmen aus dem Präventionsbudget der Krankenkassen bezahlt werden, das bisher Sportangebote, Ernährungsberatung oder Stressreduktion finanzierte. Also all das, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv vorbeugen könnte. Eine solche Farce habe ich in meinen 15 Jahren hier im Bundestag selten erlebt. Meine Damen und Herren, wer Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirksam bekämpfen will, muss den Stress in der Arbeitswelt bekämpfen, Bewegung und gesunde Ernährung fördern und schädliche Umweltbelastungen verringern. Doch nichts davon enthält Ihr Gesetz. Der Kollege Wagner hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen. Stattdessen sollen jetzt schon Kinder blutdrucksenkende Medikamente einnehmen. Und der Ärztepräsident, wahrlich kein Linker, der hat neulich gesagt, Herr Lauterbach, dass Sie eher auf Eminenz statt auf Evidenz setzen. Ich muss sagen, der beste Beleg dafür ist dieser Gesetzentwurf. Und ich hätte gerne den alten Lauterbach zurück.
Die nächste Rednerin ist Linda Heidmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der verschiedenen Fraktionen, ich habe hier an dieser Stelle schon häufiger, insbesondere im Zusammenhang mit Drogen- und Suchtpolitik, über Verhältnisprävention geredet und darüber, warum ich mir mehr davon wünsche. Und zwar, das gilt auch für diesen Gesetzentwurf hier. Ich habe es aber noch nie noch nie so richtig ausdefiniert und erklärt, was das eigentlich ist. Deshalb möchte ich das heute einmal in Ruhe tun. Die Definition nach dem Lexikon der Psychologie sagt, unter Verhältnisprävention versteht man Konzepte der Gesundheitsförderung, die auf die gesundheitsschützenden und fördernden Verhältnisse in Situation und Umgebung abzielen. Und die BZGA, die definiert folgendermaßen, Verhältnisprävention ist die Gesamtheit struktureller und gesetzgeberischer Eingriffe zur Veränderung der gesundheitsrelevanten Settings und sozialen Regeln. Warum erzähle ich das hier? Wir diskutieren hier heute ein Gesetz, das darauf abzielt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bevölkerung zu reduzieren und zu vermindern und zu verhindern. Und dafür brauchen wir gute Prävention in diesem Gesetz. Deshalb plädiere ich für bessere Verhältnisprävention, denn bei wirksamer Verhältnisprävention sind gerade wir als Politik, nämlich auch die relevanten Akteure, um diese Prävention auch wirklich auf den Weg zu bringen. Damit dieses Gesetz jetzt ein gutes wird, wollen wir darin Präventionsmaßnahmen verankern, die wirklich nachweislich wirken und auf die wir als Gesetzgeber auch wirklich gut Einfluss nehmen können. Viele Kollegen und Kolleginnen haben es schon hier erwähnt, auch mein Kollege Hannes Wagner. Gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es wichtig zu gucken, dass Menschen sich gesund ernähren, dass sie viel Bewegung haben, dass sie einen vernünftigen Umgang mit Suchtmitteln finden. Und deshalb lassen Sie uns auch in diesem Gesetz die Rahmenbedingungen und die Umgebungen dafür schaffen, dass das besser gelingt. Denn gerade mit guter Verhältnis Prävention können wir hier als Gesetzgeber einiges beeinflussen. In diesem Gesetz können wir wirklich Standards setzen, wenn wir es richtig machen und wenn wir alle an einem Strang ziehen. Lassen Sie uns das in den Verhandlungen tun. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist André Hunko für die Gruppe BSW.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber in Bezug auf Lebenserwartung und Anzahl gesunder Lebensjahre sind wir mittelmäßig. Viele OECD-Länder weisen mit geringeren Ausgaben eine höhere Lebenserwartung auf. Das betrifft insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Deutschland vor allem sozial sehr ungleich verteilt sind. Handlungsbedarf ist also dringend geboten. Die Stärkung von gesundheitsfördernden Strukturen in den Lebenswelten sind hier ein geeignetes Mittel, um diese Bilanz zu verbessern. Und ich zitiere aus einem Positionspapier von Universitäten und Fachgesellschaften, das von den Krankenkassen verschickt wurde, Zitat: Die bessere Förderung, Prävention und Gesundheitsförderung ist also lange überfällig. Dafür bedarf es einen kulturellen und gesamtgesellschaftlichen Aufbruchs statt einer Medikalisierung und Individualisierung des Problems. Zitat Ende. Was Sie, Herr Lauterbach, machen, ist genau diese Medikalisierung des Problems. Und Sie schränken ja noch die Primärprävention ein. Das im GHG empfohlene Screening auf Fettstoffwechselstörungen per Gesetz hat keine wissenschaftliche Basis. Auch das kennen wir schon aus der Corona-Zeit. Die ärztliche Therapiefreiheit wird eingeschränkt, indem Screening und die therapeutischen Konsequenzen, zum Beispiel die Eingabe von Simvastatin, explizit genannt und gesetzlich vorgegeben werden. Das freut vielleicht einige Hersteller, löst aber das Problem nicht. Anstatt die überfällige Stärkung der Prävention und der Gesundheitsförderung in den Lebenswelten, insbesondere sozial benachteiligten Menschen, auf den Weg zu bringen, setzen Sie auf wissenschaftlich nicht evidente Screenings und Medikamentengabe schon bei Kindern. Das Bündnis Sarah Wagenknecht lehnt einen solchen Ansatz ab. Vielen Dank.
Der Kollege Dr. Herbert Wollmann hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich muss mal von meinem Redekonzept abweichen und ein paar Sachen hier richtigstellen. Hier von rechts kommt ganz am Anfang Die Behauptung, durch die Covid-Impfung werden vermehrt Herzkrankheiten ausgelöst worden. Was für ein Unsinn, was für eine Verkennung der Tatsachen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber Frau Baum hört ja nicht mal zu. Frau Vogler, Sie stellen sich ja hin und sagen, Kinder, die einen Hochdruck haben, werden mit Pillen behandelt. Und Sie stellen das in Frage. Natürlich muss ein Kind, was einen Bluthochdruck hat, mit Medikamenten behandelt werden. Anders geht es doch gar nicht. Herr Hunko, Sie behaupten hier, Ärzte wären verpflichtet, Statine zu verordnen. Statine, Simvastatin, ist seit 20, 30 Jahren vom Patientenschutz befreit. Das sind Minimalbeträge. Es werden lediglich die Kinder behandelt werden, und darauf kommt es an, die ein hohes Risiko für eine ganz schwere Krankheit haben. Das ist ein kleiner Prozentsatz, aber der muss behandelt werden. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung als Kardiologe und Hausarzt sagen, es ist nicht immer der übergewichtige, der unbewegliche Mensch, der hohe Cholesterinwerte hat. Es sind oft ganz schlanke Menschen, denen Sie es nicht ansehen, die eine familiäre Hypercholesterin mitbringen und dann mit 20, 25, manchmal auch noch früher einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden. Ich denke, diese drei Aussagen, die hier getätigt worden sind, müssen mal richtig gestellt werden. Darum unterstütze ich das Programm voll und ganz, wenn es natürlich auch ein paar Einschränkungen gibt, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Ich finde es gut zum Beispiel, dass die Vorsorgeuntersuchungen ausgeweitet werden und insbesondere, dass die Krankenkassen auch dazu bewegt werden oder verpflichtet werden müssen, dass sie die Patienten aktiv oder die Menschen, sagen wir mal, sind ja nicht alles Patienten, die Menschen aktiv dazu bewegen, Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir tollste Programme in die Welt setzen, aber die Menschen nicht dazu motiviert werden, diese Programme auch wahrzunehmen. Dadurch kriegen wir eine höhere Teilnehmerquote und dadurch haben wir natürlich eine höhere Effektivität der sich daraus ergebenden therapeutischen Maßnahmen. Ich wurde kurz aufs DMP angesprochen. Natürlich, bisher sind Disease Management Programme da, beispielsweise koronare Herzkrankheit, Asthma, Diabetes, mellitus 2 und so weiter und so fort, etabliert für Menschen, die diese Krankheit schon haben. Und in dem Programm jetzt steht drin, die DMP soll ausgeweitet werden auf Risikogruppen, also die noch nicht manifest krank sind, aber möglicherweise in 5 oder 10 Jahren, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden, eine schwere Erkrankung durchmachen werden. Darüber kann man diskutieren, darüber diskutieren auch die Verbände, Hausärzteverbände, wer auch immer, weil das natürlich damit verbunden ist, dass die Leistungserbringer mehr gefordert werden. Da werden wir noch in Gespräche gehen müssen im Verlauf des parlamentarischen Verfahrens mit den entsprechenden Verbänden. Aber im Prinzip, würde ich mal so sagen, ist der Ansatz richtig.
Ich bin Herr Kollege, auch, vielen Dank.
Ich komme gleich, was ganz wichtig ist.
Also, na ja.
Ja, ich bin hier, stehe ja nicht nur als Kardiologe, sondern auch als Sportpolitiker und sage, dass wir zusammen mit den Sportverbänden natürlich noch einige Korrekturen in dem Verfahren anbringen werden. Vielen Dank.
Frau Vogler war angesprochen und möchte kurz reagieren. Bitte schön. Frau Vogler war angesprochen. Sie wird kurz reagieren. Sie werden sicher zuhören wollen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kollege Wollmann. Natürlich bin ich in 2 Minuten Redezeit nicht in der Lage, ganz detailliert auf die Pläne der Bundesregierung einzugehen und musste ein bisschen zuspitzen. Und natürlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn erkrankte Kinder auch medikamentös angemessen behandelt werden. Nur ist eben dieses Gesetz eines, das falsche Prioritäten setzt und das eine Prioritätensetzung vornimmt, die nicht dazu führt, dass wir in großem Maßstab weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei jungen, bei älteren oder mittelalten Menschen bekommen werden. Und das ist meine Kritik, dass in diesem Gesetz auf wissenschaftlich umstrittene Massenscreenings und medikamentöse Behandlungen gesetzt wird und das aber in der Finanzierungslogik dazu führen wird, dass die Krankenkassen die viel wichtigere Primärprävention im Bereich Bewegungsförderung, Stressbewältigung und Ernährungsberatung nicht mehr werden leisten können. Weil natürlich, ich sag mal, bei knapper werdenden Mitteln das miteinander in Konkurrenz geht.
Herr
Kollege Ronald, Sie.
Ja, Frau Vogler, jetzt haben Sie Ihre Redezeit noch mal um 2 Minuten verlängert und noch mal versucht, zu erklären, was Sie eigentlich gemeint haben. Aber natürlich, es geht einerseits, das habe ich ja versucht zu erklären, eine kleine Gruppe von Menschen herauszufinden, die ein hohes Risiko für eine ganz, ganz schwere Erkrankung haben. Und das machen wir ja im Kindesalter oder im Säuglingsalter bei Erkrankungen mit viel weniger Häufigkeit auch. Also die Kinderärzte werden mir das bestätigen. Und wenn wir das jetzt aufweiten auf Cholesterin, was wir ganz gut behandeln können, ja, wenn wir es gut kontrollieren, dann ist das doch nur gerechtfertigt. Und was die Präventionsgeschichten angeht, das weiß ich doch. Also wer, wenn nicht ich, habe ständig Kontakt mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit den Landessportverbänden. Ich war letzte Woche im Berliner Abgeordnetenhaus mit den Abgeordneten der AG Gesundheit in Berlin. Ich weiß, dass die Sportministerkonferenz morgen oder übermorgen darüber tagt und auch einen Antrag einbringt.
Das sollte ja zu tun haben mit dem, was die Frau Kollegin
ja, das ich wollte, ich wollte ihr ja nur sagen, dass wir natürlich dieses Problem voll auf dem Schirm haben und voll im Gespräch mit den entsprechenden Akteuren dieser Vereinigung sind. Danke.
Vielen Dank. Glaube ich, alles verstanden jetzt. Und der Kollege Dr. Stefan Pilsinger hat das Wort für die CDU-CSU.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man mit Gesundheitsökonomen spricht, dann sagen die, wir haben in Deutschland eine schlechte Situation. Wir geben sehr viel Geld für die Gesundheit in Deutschland aus, aber die Zahlen, was die Lebenserwartung betrifft, die sind denkbar schlecht. Und das liegt hauptsächlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wurde ja auch schon mehrfach gesagt. Jedes Jahr sterben 350.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist katastrophal und das darf auf keinen Fall so bleiben. Und meine Damen und Herren, bisher, das weiß ich auch aus eigener beruflicher Erfahrung, nutzen wir DMP-Programme. Das sind Disease-Management-Programme, die dafür gedacht sind, Patienten, die chronisch krank sind, beispielsweise bei Asthma oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entsprechend zu behandeln. Diese entstehen evidenzbasiert in Absprache mit den Fachgesellschaften, um chronisch Kranke besser zu versorgen. Was mich frustriert bei diesem Radikalumbau der DMPs durch das Gesunde Herzgesetz, werden die wissenschaftlichen Faktoren hinten angestellt und durch Erlasse aus dem Ministerium ersetzt. Das ist schlecht. Und deswegen sagen wir, Wissenschaft muss einen Bezug haben und nicht eine Order aus dem Ministerium darf entscheidend sein. Wenn man mit den Hausärzten spricht, und das weiß ich auch, ich arbeite ja noch als Hausarzt, dann sagen die, ja, dieses Gesunde Herzgesetz ist ja auf dem Papier recht schön. Aber wer soll am Ende denn die Arbeit am Ende leisten können? Wenn ich Sprechstunde habe im ländlichen Bereich, dann ist die Praxis immer voll. Ich habe da null Spiel dafür, mich auch noch um sowas zu kümmern. Und ich habe die große Sorge, dass der Fokus auf die Menschen, die es am wirklichsten brauchen, die chronisch Kranken, dabei verloren geht und nur Menschen, die sowieso schon auf ihre Gesundheit schauen, am Ende sich noch mal ihre Gesundheit bestätigen lassen. Herr Lauterbach, man sieht, Sie sind ein Theoretiker, haben nie wirklich als Arzt gearbeitet. Ich glaube, wir bräuchten viel mehr Pragmatismus im deutschen Gesundheitsministerium und weniger Theorie. Meine Damen und Herren, wenn man mit Pharmaexperten spricht, dann sagen die, ja, Statine sind nicht ungefährlich. Die Einnahme von Simvastatin, Atorvastatin, die können auch zu Muskelschmerzen führen oder auch zu Muskelauflösung, wenn man sie schlecht verträgt. Und deswegen ist es geradezu absurd, dass auch durch dieses Gesetz am Ende diese Ausweitung der Medikamente entsprechend über die Gießkanne, über die Bevölkerung ausgeschüttet wird. Statine sind keine Gummibärchen, und das sollte sich der Minister einfach mal hinter die Ohren schreiben. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist doch, der wahre Grund für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind im Lebensstil der Menschen begründet. Überspitzt gesagt, die Menschen rauchen und saufen zu viel und ernähren sich ungesund. Da sollten wir doch wirklich ansetzen und nicht das Geld falsch für Medikamente ausgeben. Wir brauchen mehr Prävention. Und deswegen, weil dieses Gesetz viele Risiken und Nebenwirkungen hat, werden wir dem so nicht zustimmen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Es ist verabredet, die Vorlagen auf den Drucksachen 13.094 und 13.292 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu überweisen. Damit sind Sie offenbar einverstanden. Dann verfahren wir so. Und ich rufe auf den Zusatzpunkt Nummer 2. Die Beratung des Antrags